Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 12.30 Uhr. Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Ägypten ein Jahr nach Revolutionsausbruch. Die Militärregierung feiert, die Aktivisten dagegen rufen zum Protest auf. Denn
nothing of the revolution's principles or aims have been fulfilled. Nothing.
Kein einziges Ziel der Revolution sei erfüllt, sagt nicht nur diese Ägypterin. Zur Lage in Ägypten das Tagesgespräch um 13 Uhr. Novartis mit Gewinneinbruch. Der Pharmakonzern spürt den Druck auf die Medikamentenpreise. Kapitalismuskritik am WEF. Bahnt sich in Davos eine Revolution an oder kommt von oben nur ein laues Lüftchen? Und Straßensperren in Italien. Die Kamionneure blockieren das halbe Land mit weitreichenden Konsequenzen. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Überblick der wichtigsten Fakten am Mittag mit Andi Lüscher.
In der ägyptischen Hauptstadt Kairo haben sich zum Jahrestag der Revolution tausende Menschen auf dem Tahrirplatz versammelt. Für heute ist eine Massenkundgebung geplant. Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP ist auf Plakaten die Forderung zu lesen, dass der oberste Militärrat seine Macht abgeben solle. Gestern hatte der Militärrat erklärt, der Ausnahmezustand in Ägypten solle heute teilweise aufgehoben werden. Er ist seit 1981 in Kraft. Der Thurgauer SVP-Politiker und Anwalt Hermann Ley tritt aus der Justizkommission des Kantonsparlaments zurück. Hintergrund ist eine Strafuntersuchung gegen den 39-Jährigen. Er soll im Fall Hildebrand gestohlene Bankdaten manipuliert und weitergegeben haben. Den Rücktritt aus der Justizkommission hatte vor allem die SP-Fraktion des Thurgauer Kantonsparlaments gefordert. In einer Erklärung sagte Ley, er habe ohne Druck entschieden, zurückzutreten. Der Bundesrat sagt Nein zur sogenannten Cleantech-Initiative. Die Volksinitiative verlangt, dass der Energiebedarf der Schweiz ab 2030 mindestens zur Hälfte aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. Der Bundesrat argumentiert, sein Vorschlag zur Energiestrategie 2050, der kommenden Sommer vorgestellt werden soll, erfülle die Zielsetzungen der Initiative weitgehend. Der Bundesrat hat die Aufstockung des Swisscoi-Kontingents für den Einsatz im Kosovo bewilligt. 40 zusätzliche Armeeangehörige sollen während 4 Monaten helfen, das Lager Casablanca bei Suvarica abzubauen. Das Lager wurde bisher von der Schweiz und Österreich gemeinsam betrieben. Weil Österreich sein Kontingent reduziert, muss das Lager nun abgebaut und die Schweizer Soldaten auf andere Standorte verlegt werden. Letzten Sommer hatte der Bundesrat beschlossen, dass der Swisscoi-Einsatz im Kosovo bis 2014 verlängert wird. Die AIDS-Hilfe Schweiz hat auf ihre prekäre finanzielle Situation hingewiesen. Mit weniger Geld müssten immer mehr HIV-positive Menschen betreut werden. Einerseits habe der Bund seine Beiträge reduziert, andererseits seien die Spenden rückläufig, hieß es an einer Medienkonferenz. Gemäß der AIDS-Hilfe leben zurzeit 25.000 HIV-Positive in der Schweiz. Diese Zahl steige weiter an. Jährlich würden sich rund 600 Menschen neu mit dem Virus anstecken. Dank Therapien gäbe es jedoch immer weniger Todesfälle. Beim Basler Pharmazulieferer Lonza kommt es zu einem Führungswechsel. Konzernchef Stefan Borgas muss den Hut nehmen. Die Geschäftsleitung übernimmt vorübergehend Verwaltungsratspräsident Rolf Soirot, teilt Lonza mit. Borgas habe die an ihn gestellten Erwartungen nicht erfüllt, sagte Soirot. Bei Lonza ist der Gewinn im letzten Jahr um über 40% eingebrochen auf 154 Millionen Franken. An der Schweizer Börse verlor die Lonza-Aktie vorübergehend fast 13% an Wert. Der Pharmakonzern Novartis hat im letzten Jahr ebenfalls weniger Gewinn gemacht. Der Gewinn ging um 7% zurück auf 9,2 Milliarden Dollar. Der Umsatz hingegen stieg auf gut 58 Milliarden, was eine Zunahme von 16% entspricht. An der Börse geriet die Aktie von Novartis leicht unter Druck. Sie verlor bisher über 3%. Analysten zeigten sich vor allem enttäuscht über den Ausblick, den Novartis für das laufende Jahr vorlegte. Der amerikanische Computerhersteller Apple verzeichnet erneut Rekordverkäufe. Im Weihnachtsquartal 2011 verkaufte das Unternehmen 37 Millionen iPhone-Handys und 15 Millionen iPad-Tablet-Computer. Der Gewinn lag mit 13 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Ein Rekordjahr meldet auch Europas größter Softwarehersteller SAP. Das Unternehmen konnte seinen Gewinn letztes Jahr fast verdoppeln auf rund 3,5 Milliarden Euro. Tennis. Beim Australian Open steht nun auch der letzte Halbfinalist fest. Es ist die Weltnummer 1 Novak Djokovic. Er schlug den Spanier David Ferrer in 3 Sätzen 6:4, 7:6 und 6:1. Im Halbfinale trifft der Serbe Djokovic auf den Briten Andy Murray.
Rendezvous. Wir fragen, ist der Kapitalismus überholt? Die Frage an die WEF-Teilnehmer. Wie lang schaut Italiens Regierung dem Lastwagenstreik zu? Wie will Novartis-Chef Jimenez in härteren Zeiten weiterhin so viel Gewinn machen? Warum bekommt die AIDS-Hilfe immer weniger Geldspenden, obwohl in der Schweiz immer mehr Menschen HIV-positiv sind? Und Revolutionsbeginn in Ägypten vor einem Jahr. Für die einen ist heute Zeit zum Feiern, für die anderen zum Demonstrieren. Das Tagesgespräch zu Ägypten mit Nahost-Korrespondentin Irin Meyer und deres Redaktor Matthias Kündig um 13 Uhr. Zuerst aber noch zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.055 Punkten, minus 1,3%. Der Euro wird zu 1.2087 Franken gehandelt, der Dollar zu 93,14 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag lockern die Wolken in den Alpen auf und es wird zeitweise sonnig. Sonst gibt es nur stellenweise sonnige Abschnitte. Örtlich fällt auch noch etwas Regen oder Schnee. Die Temperatur steigt auf rund 6 Grad. Im Süden scheint die Sonne bei etwa 9 Grad. Morgen Donnerstag gibt es im Flachland ein Gemisch aus Hochnebel und sonnigen Abschnitten. In den Alpen und im Süden scheint meist die Sonne. Im Norden werden um 6, im Süden 9 Grad erreicht. Am Freitag ziehen im Norden dichte Wolken mit etwas Regen und Schnee auf. Im Süden bleibt es teils sonnig. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Es ist ein schönes Motto und sicher auch ein gut gemeintes, das sich die WEF-Macher auch für dieses Jahr gegeben haben. Der große Umbruch auf der Suche nach neuen Modellen. Nur interessiert es die vielen hundert Staatschefs, Konzernlenker und Intellektuellen in Davos? Maren Peters versuchte das herauszufinden.
Der Schnee liegt meterdick in Davos. Ein sportlicher Mann in Businessanzug macht sich auf den Weg zum Kongresszentrum. Dorthin, wo in den nächsten Tagen über weltbewegende Dinge diskutiert werden soll. Worum es hier geht? Der Mann überlegt. Irgendwas mit neuen gemeinsamen Werten. So ungefähr, oder? Um ehrlich zu sein, sagt der dänische Biotechnologieunternehmer, er komme eigentlich nur nach Davos, um seine Kunden zu treffen. Hier sei einfach jeder um diese Jahreszeit. Ein paar Meter weiter eine Dame mittleren Alters. Die Frau ist Professorin für Entrepreneurship, aus Amerika angereist, zum ersten Mal am Wirtschaftsforum. Doch bei der Frage, worüber hier diskutiert wird, gerät auch sie ins Stottern.
I know that they have a green, there's a green theme, everything's green. I'm not sure if that's the motto though.
Ich weiß, dass sie ein grünes Thema haben, alles ist grün, aber ob das jetzt das Motto sei? Diesmal leider nein, weit gefehlt. Nicht nur, weil ob des dicken Schnees von grün nichts zu sehen ist in Davos. Ein älterer Herr aus der Schweiz versucht es auch.
Ja, sicher etwas mit den Schulden, das nehme ich mal an.
Damit liegt man in Zeiten der europäischen Schuldenkrise sicher nicht verkehrt. Genauso wenig wie mit diesem sehr ernsthaften Annäherungsversuch einer Biologieprofessorin aus Oxford.
Something like working to improve the state of the world.
Irgendwas mit, wie man den Zustand der Welt verbessert, tippt sie. Bis ihr dann einfällt, dass das doch das Thema des letzten Jahres war oder des vorletzten. Fazit, irgendwie spielt das gar keine Rolle. Geht es hier nicht immer um Veränderung und wie man alles besser und anders machen kann? Klaus Schwab, der Chef des Weltwirtschaftsforums, sieht nach all den Krisen der letzten Jahre den Kapitalismus am Ende und würde gern in klarer Bergluft neue Modelle diskutieren, Alternativen. Der Wirtschaftsexperte Stuart Eisenstadt, der unter mehreren US-Regierungen mitgearbeitet hat, findet das zu radikal.
I wouldn't go quite that far. I think capitalism is the best model, but I think it has to adapt to a globalized world.
Kapitalismus sei immer noch die beste Wirtschaftsform, findet er, aber er müsse sich der globalisierten Welt anpassen und erzählt vom Modell der Shared Values, der gemeinsamen Werte. Es gehe darum, dass nicht nur die Aktionäre von einem Unternehmen profitierten, sondern auch die Gesellschaft und die Umwelt, sagt der Amerikaner. Im Übrigen sei der Kapitalismus doch bereits im Wandel. Als Folge der Finanzkrise würden Banken weltweit stärker reguliert und die Eigenmittelanforderungen hochgeschraubt. Zurück zum dänischen Biotechnologieunternehmer. Er findet die Idee sogar lustig, dass der Kapitalismus am Ende sein soll.
Most of the people I'd be meeting would be capitalists. So there's a few of us left.
Die meisten Leute, die ich hier treffe, sind Kapitalisten, sagt er lachend. Einige seien offenbar noch übrig. Für die 1400 teilnehmenden Manager ist das Wirtschaftsforum vor allem eine große Kontaktbörse, um neue Geschäfte anzubahnen und den Kapitalismus damit am Leben zu halten.
Stimmen am Weltwirtschaftsforum hat Marin Peters gesammelt. Der Kapitalismus in der bisherigen Form passt nicht länger zu unserer Welt, hat auch Klaus Schwab, der Organisator des WEF, im Vorfeld gesagt. Ich bin nun in Kontakt mit Wirtschaftsredaktorin Susan Giger in Davos. Was wir eben im Bericht gehört haben, klingt ja nicht wirklich nach echter Kapitalismuskritik. Susan Giger, ist in Davos überhaupt eine echte, eine grundsätzliche Diskussion über den Kapitalismus oder ein anderes Modell denkbar?
Ja, viele haben wohl mehr Interesse an neuen Geschäften als an neuen Modellen. Und dennoch kann es sein, dass einige nun doch den Druck der jetzigen Europa- und Verschuldungskrise spüren und sich Inputs für neue Wege erhoffen. Und es treffen sich hier in Davos ja wirklich viele verschiedene Leute. Es sind nicht nur Politiker und Manager, sondern auch Vertreter verschiedener Religionen und einige neue Namen von Ökonomen, die querdenken, Physiker, die ganz andere Lösungen oder ganz anders Lösungen suchen. Eine Diskussion müsste definitiv möglich sein. Das hat auch das Eröffnungspodium heute Morgen gezeigt. Drei Unternehmer, eine Gewerkschafterin und ein Ökonom. Es kam klar heraus, man muss etwas ändern. Es gab gar etwas neue Töne. Allerdings vieles lief halt auch noch in den bekannten Schablonen.
Altbundesrat Adolf Ogi sagt zum Beispiel, das WEF sei ein Anlass für eitle Leute. Ist vom WEF überhaupt wirklich etwas Konkretes zu erwarten?
Mit dem großen Wurf oder einem Durchbruch ist am WEF grundsätzlich nicht zu rechnen. Aber kleinere Anstöße, überraschende Aussagen oder neue Initiativen oder Versprechen können schon dem einen oder anderen mal herausrutschen. Dieses Jahr wird das allerdings noch weniger der Fall sein, denn in bedeutenden Ländern wie USA, Russland oder Frankreich, da ist ein Wahljahr und da sind Politiker und Minister besonders vorsichtig mit ihren Äußerungen.
Am WEF sind dieses Jahr so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie nie zuvor, darunter auch 40 Regierungschefs und sehr viele Finanzminister. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund dafür?
Dass in schwierigen Zeiten die Entscheidungsträger Gespräche, den Austausch und Inputs mehr suchen als in guten Zeiten, so wie sich die WEF-Organisation das erklärt, das mag ein Grund sein. Ich selber beobachte, dass sich der Kreis immer mehr öffnet, auch für Länder, die bisher wenig Thema waren, zum Beispiel afrikanische oder südamerikanische Länder oder die Mongolei. Und inzwischen ist es auch selbstverständlich, dass riesige Delegationen aus Indien und China hier sind. Hinzu kommt, dass WEF-Gründer Klaus Schwab immer wieder neue Gruppen bildet. Dieses Jahr sind das zum Beispiel zum ersten Mal 70 junge Macher, alle unter 30, die geladen sind.
Susan Giger, Sie waren schon viele Male für uns am WEF. Worauf sind Sie dieses Jahr besonders gespannt?
Es gibt zum ersten Mal mehrmals täglich halbstündige Zweiergespräche mit verschiedenen Ökonomen, Naturwissenschaftlern, Künstlern. Darunter sind eben auch Querdenker, also nicht nur Nobelpreisträger, zum Beispiel Thomas Sedlacek, der Berater des ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Havel war. Hier sollten neue Denkansätze, neue Ideen und Modelle mit konkreten, verständlichen Beispielen präsentiert werden. Und da bin ich sehr gespannt, ob das nun klappt.
Das sind wir auch. Besten Dank nach Davos an Susan Giger vom Weltwirtschaftsforum Davos. Es ist so etwas wie der erste große Angriff auf Italiens Sanierer, Regierungschef Mario Monti. Kamionneure und Taxifahrer streiken, blockieren Straßen. Ich bin nun verbunden mit unserem Italien-Korrespondenten Massimo Agustinis. Bei Ihnen in Rom, was merken Sie da vom Streit, vom Streik? Wie sieht es zum Beispiel in den Läden aus? Sind die Regale leer?
Nein, leer sind sie nicht. Die Läden sind noch gut gefüllt, aber bei den Großmärkten, da soll es zu merklichen Verknappungen kommen, also dort, wo sich Supermärkte und Kleinhandel mit Früchte und Gemüse eindecken. Klar wird aber, dass es beim Benzin, da wird es knapp, die Tankstelle gleich bei mir um die Ecke, die ist seit heute Morgen geschlossen, und bei der Tankstelle, wo es noch Benzin gibt, da kommt es zu regelrechten Hamsterkäufen.
Wie groß sind die wirtschaftlichen Auswirkungen des Streiks? Lässt sich das schon abschätzen?
Vergangene Woche stand fast alles still auf Sizilien. Da sind die Schäden auf 500 Millionen Euro beziffert worden. Vor allem, weil bei Frischware, da kam es zu Ausfällen. Die Orangenernte ist im Gang, da mussten tonnenweise Orangen weggeworfen werden. Auf dem Festland, beim Frischmarkt, da heißt es, dass der Schaden bei täglich 50 Millionen Euro ist. Hinzu kommt, dass etliche industriellen Produktionsstätten zu sind, weil sie nicht mehr beliefert werden. Also alles in allem sind das happige Zahlen.
Wie kommt es eigentlich, dass ein paar hundert Lastwagen Italien halb lahmlegen können?
Es reicht, wenn ein paar Dutzend Lastwagen sich vor eine Autobahnzahlstelle stellen und dann niemanden mehr durchlassen, auch jene Lastwagen nicht, die eigentlich noch fahren möchten. Und wenn das an ein paar zentralen, strategisch wichtigen Orten im Land passiert, so steht tatsächlich das halbe Land still. Das hat damit zu tun, weil in Italien 90% des Gütertransportes auf der Straße stattfindet.
Die Lastwagenfahrer sind offenbar entschlossen, bis Freitag weiter zu protestieren. Wogegen protestieren Sie genau?
Sie protestieren vor allem gegen höhere Benzinpreise, aber auch höhere Straßengebühren und Versicherungsgebühren, die die Regierung Mario Monti verfügt hat, um die klammen Kassen des Staates zu füllen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite soll auch ihr Sektor, also eben der Transportsektor, etwas liberalisiert werden. Das könnte zu mehr Konkurrenz führen und auch dagegen wehren sich die Kamionneure.
Und was denken Sie, wird man sie gewähren lassen bis am Freitag?
Möglicherweise, allerdings rund um Rom hat der Präfekt verfügt, dass jegliche Ansammlung von Kamionneuren unterbunden wird und dass es zu Strafen kommt. Es ist auch vorstellbar, dass wenn das Land noch weiter getroffen wird von diesen Streiks, dass dann auch die Sicherheitskräfte einsetzen, um diese Blockaden auflösen.
Es wird auch spekuliert, dass die Mafia bei den Streiks mitmischt. Ist das für Sie vorstellbar?
Das ist nicht nur vorstellbar, sondern das ist so. In Süditalien ist es so, dass der Transportsektor fast zu 100% in den Händen oder in irgendeiner Art und Weise von der organisierten Kriminalität infiltriert ist. Dort geht es eigentlich der Mafia nicht darum, mehr Geld zu verdienen, sondern sie möchte mit ihrer Solidarität in Anführungszeichen mit dem legalen Teil einfach zeigen, wir sind auf eurer Seite. Das hilft später einmal, wenn dann vielleicht der legale Teil des Transportgewerbes etwas gegen die illegalen Machenschaften unternehmen will, da schließt man dann einfach eher die Augen.
Aus Rom Informationen und Einschätzungen von Massimo Agustinis. Auch wenn sich Investoren eher enttäuscht zeigen, der Pharmakonzern Novartis blickt auf ein gutes Geschäftsjahr zurück. Der Umsatz steigt immer noch, aber die Gewinnmargen sinken. Das Geschäftsumfeld ist schwieriger geworden. Und das wird sich kaum rasch ändern. Aus Basel berichtet Sabine Manz.
Die Medikamentenpreise sind schon lange im Sinkflug und daran wird sich so rasch nichts ändern, denn die verschuldeten Staaten müssen beim Gesundheitswesen sparen. Wollen die Pharmakonzerne dennoch weiter so viel Geld verdienen wie in der Vergangenheit und die Investoren verlangen dies, müssen die Unternehmen effizienter werden. Das ist meist verbunden mit Stellenstreichen. Novartis hat die letzten Jahre Tausende von Leuten entlassen. Damit soll es jetzt aber vorbei sein, sagt Konzernchef Joe Jimenez.
I've said unless conditions change, those job reductions are quite finished.
Wenn die Bedingungen sich nicht ändern. Dass die sich manchmal schnell ändern, hat Novartis kürzlich mit einer Reihe von Hiobsbotschaften selbst vordemonstriert. Das Blutdruckmittel Tektorna, dem man einst Milliardenpotenzial nachsagte, ist zum Flop geworden. Gilenia, ein wichtiges Mittel gegen Multiple Sklerose, wird wegen möglichen Nebenwirkungen derzeit von den Zulassungsbehörden nochmals angeschaut. Und in den USA und Kanada hat Novartis in Fabriken erhebliche Qualitätsprobleme, was nicht nur peinlich ist, sondern auch teuer wird. Solch unerwartete Ereignisse gehörten einfach zur Industrie, sagt Joe Jimenez relativ gelassen.
Obviously we like good news better than bad news, but it's just part of the industry.
Intern dürfte die Bereinigung dieser Sorgen sicher weniger gelassen abgewickelt werden. Joe Jimenez war heute angesichts der Zahlen für das letzte Jahr positiv gestimmt.
Well, we announced very good results in 2011, so we announced that sales were up 12% and our operating income was up.
Novartis hat mehr verkauft und gut daran verdient. Dennoch kein Grund, sich auszuruhen. Das Blutdruckmittel Diovan, 2010 noch mit einem Umsatz von 6 Milliarden Dollar, verliert das Patent in den USA. Joe Jimenez rechnet deswegen mit einem Umsatzrückgang von 1,5 Milliarden Dollar. Dennoch, betont er, dürfte der Konzernumsatz im laufenden Jahr gleich hoch sein wie 2011.
That sales in 2012 will be in line with 2011.
Jimenez formuliert positiv, was Investoren nicht gut finden. Kein Wachstum 2012, weder beim Umsatz noch beim Gewinn. Der Novartis-Konzernchef rechnet mit einer vorübergehenden Stagnation. Er verweist auf die gut gefüllte Pipeline und darauf, dass Novartis nicht nur aus der Pharma bestehe, sondern breit diversifiziert sei, dass er mögliche Preisrückgänge am einen Ort mit Wachstum an anderen Orten zu kompensieren. Den Beweis dafür wird Novartis erbringen wollen. Mag sein, dass das gelingt. Wenn nicht, werden etwas kleinere Margen den Konzern auch nicht umbringen.
Sabine Manz. Rendezvous, es ist 1:08. Es ist paradox. Auf der einen Seite gibt es in der Schweiz immer mehr HIV-positive Menschen. Auf der anderen Seite erhält die AIDS-Hilfe immer weniger Geld. Im Jahr 2010 verbuchte die AIDS-Hilfe einen Verlust und musste fast ein Drittel der Leute entlassen. Die Öffentlichkeit kümmert sich offenbar kaum mehr um die Krankheit, weil sie ihr nicht mehr so schrecklich vorkommt. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Die Lage für die AIDS-Hilfe ist prekär, denn die Mittel schwinden. Der Bund gibt weniger Geld und auch Private spenden weniger. Im letzten Jahr sind die Einnahmen der AIDS-Hilfe um fast ein Fünftel geschrumpft. Die AIDS-Hilfe Schweiz musste jede dritte Stelle streichen. Laut der neuen Präsidentin der AIDS-Hilfe, FDP-Nationalrätin Doris Fiala, nehmen die privaten Spenden ab, weil AIDS in der Gesellschaft weniger präsent ist. Und das hat einen Grund. Es gibt Medikamente, die AIDS-Kranken ein Weiterleben ermöglichen. AIDS wirkt nicht mehr gleich bedrohlich wie früher. Dennoch, die Krankheit ist nicht besiegt. Jedes Jahr stecken sich rund 600 Menschen in der Schweiz mit dem HIV-Virus an. Besonders betroffen sind homosexuelle Schweizer Männer und Frauen aus Afrika. Trotzdem erhält die AIDS-Hilfe weniger Geld vom Bund. Warum? Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit erklärt.
Plötzlich einfach sehr viel weniger Geld für die Prävention ausgegeben hat. Er hat die Prävention auf die Prävention bei schwulen Männern konzentriert und dort die Gelder unter den aktiven Organisationen neu verteilt.
Das heißt, das gleiche Geld wird nun auf mehrere Organisationen verteilt. Für die AIDS-Hilfe Schweiz wird der Verteilkampf härter. Die neue Präsidentin Doris Fiala will darum neue Geldquellen finden, vor allem in der Wirtschaft. Denn AIDS dürfe nicht unterschätzt werden.
In den USA ist jetzt auch Präsident Obama definitiv im Wahlkampf. In seiner Rede zur Lage der Nation hat er zwar Bilanz gezogen und neue Ziele definiert, Barack Obama hat aber auch und vor allem seinen Wahlkampf lanciert. Das hörte man in der stellenweise kämpferischen Rede. Das realisierte man aber auch vor und nach der Rede. Da hagelte es Kritik von den Gegnern. Und Obamas Hoffnung, das Land möge doch wieder enger zusammenstehen, dürfte ein frommer Wunsch bleiben, in einem Wahljahr voller Gehässigkeiten. Unser USA-Korrespondent Beat Soltermann berichtet.
John Boehner, Sprecher des Repräsentantenhauses, war der Schnellste. Er kritisierte Obamas Rede zur Lage der Nation schon am letzten Sonntag. Da war sie noch gar nicht fertig geschrieben. Er sei schockiert, sagte der stets braungebrannte Mann, dass Obama zusätzliche Ausgaben, Steuern und Regulierung fordere.
And if that's what the president's going to talk about Tuesday night, I think it's pathetic.
Wenn der Präsident über diese Themen reden werde, dann sei das schlicht erbärmlich. Mitch McConnell, Fraktionschef der Republikaner im Senat, der sich zum Ziel gesetzt hat, Obama aus dem Weißen Haus zu jagen, ist schon am Morgen des Redeabends vorsorglich etwas betrübt.
It's hard not to feel a sense of disappointment.
Und in Florida auf Wahlkampftournee, Kandidat Mitt Romney, auch er kritisiert Obama, ohne den Redetext zu kennen.
It's shameful for a president to use the State of the Union to divide our nation.
Obama missbrauche die Rede zu Wahlkampfzwecken, sagt er, spalte das Land. Gegner vorsorglich attackieren, Aussagen aus dem Kontext reißen, es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, es ist Wahljahr in Amerika. An dieser Vorauskritik der Rede ist Obama selber nicht ganz unschuldig. Ganz der PR-Profi versuchte er schon vor ein paar Tagen, die Rede in groben Zügen zu skizzieren, um das Interesse wachzuhalten. Ein zweiminütiges Video im Internet tat genau das. Doch erst gestern Abend dann die echte Rede. Und die Forderung nach einem starken, gerechteren Amerika, eines, das nicht nur für die Reichen sein soll.
Now, you can call this class warfare all you want, but asking a billionaire to pay at least as much as his secretary in taxes?
Man könne dies nun Klassenkampf nennen, sagte Obama, aber einen Milliardär zu bitten, gleich viel Steuern zu bezahlen wie eine Sekretärin in Texas, das würden die meisten Amerikaner gesunden Menschenverstand nennen.
Most Americans would call that common sense.
Und immer wieder appellierte Obama an die Einheit des Landes.
This nation is great because we built it together. This nation is great because we worked as a team.
Diese Nation sei großartig, weil alle Amerikaner sie gemeinsam errichtet hätten. Diese Nation sei großartig, weil alle als Team gearbeitet hätten. Solange alle denselben Zweck verfolgten, gäbe es Hoffnung und die Nation sei immer stark.
As long as we are joined in common purpose, our future is hopeful. And the state of our union will always be strong. Thank you. God bless you. And God bless the United States of America.
Mit der gepredigten Einheit war es schon nach dem Applaus vorbei. Nur Minuten später hielt nämlich ein Gouverneur die republikanische Gegenrede zur Lage der Nation und widersprach Obamas Einschätzungen. Herman Cain, der Kandidat, der über allzu viele Frauengeschichten gestolpert war, sprach für die konservative Tea Party über die Fakten, die in Obamas Rede fehlten. Man spürt, die USA sind voll im Wahlkampfmodus.
Im Fußball ist jetzt Transferzeit. Das sind Tage und Wochen, in denen aus Gerüchten vielleicht Gespräche werden und aus Verhandlungen manchmal Verträge. Zweimal im Jahr, nach Saisonende und jetzt in der Winterpause, können Clubs neue Spieler verpflichten. Und früher wurden im Winter, wenn überhaupt, erfahrene Kräfte gekauft, um in der Rückrunde verlorenen Boden gut zu machen. Heute aber heißt das Transfermotto mehr und schneller und jünger. Ueli Reist.
Die Spirale dreht sich immer schneller, sagt Ilja Kenzig. Er ist heute Geschäftsführer bei den Berner Young Boys. Früher war er lange Jahre als Manager in der Bundesliga tätig.
Die Spitzenclubs sollen im Winter verpflichten, sagt die Öffentlichkeit, sagen die Medien, weil wer das nicht tut, hat keine Ambition. Früher war es eigentlich genau umgekehrt. Wer im Winter Transfers tätigen musste, hat seine Hausaufgaben im Sommer nicht gemacht.
Aber diese Zeiten seien vorbei. Das Transferkarussell beschleunige sich auch durch die neuen Medien. Transfergerüchte und Meldungen sind für alle via Internet einsehbar und das erhöht wiederum den Druck zu handeln.
Und jene Clubs, die keine solche Meldungen produzieren, da sagt man natürlich, was schlafen die Manager, schlafen die Scouts, was ist da los, sind wir denn nicht dabei? Und so entsteht natürlich schon eine gewisse Erwartungshaltung, sich halbjährlich immer zu verstärken. Der Turnaround in den Kadern wird immer schneller und größer und dem muss man sich beugen.
So hat sich der Fußball letztlich zum Ganzjahresgeschäft entwickelt. Auch wenn die konkreten Wechsel dann nur im Winter und im Sommer vollzogen werden können. Die Nachfrage nach neuen Spielern steigt also und übersteigt in der Winterpause das Angebot an erfahrenen Spielern. Denn Schlüsselspieler verlassen den Verein kaum je in der Meisterschaftspause, sondern im Sommer. Weil auch die großen europäischen Ligen so handeln, werden für sie auch zunehmend Schweizer Spieler attraktiver. So hat der FC Zürich in den letzten Tagen mit Rodriguez, Memedi und Djuric gleich 3 Spiele verloren. Auf der anderen Seite haben die Young Boys in der Winterpause 2 noch unbekannte, noch nicht 20-jährige Spieler aus Venezuela verpflichtet und mit Verträgen bis 2016 ausgestattet. Sollten sich diese Talente wunschgemäß entwickeln, steigt ihr Preis, wenn sie aus einem laufenden Vertrag gekauft werden müssen. Laut eBay-Geschäftsführer Ilya Kenzig ist aber mittlerweile die Arbeit nicht mehr getan, sobald ein Transfer unter Dach ist.
Man muss sich vorbereiten heute, dass jeder Spieler theoretisch sofort ein Angebot bekommen kann. Man muss eigentlich schon im Vornherein wissen, wer ersetzt meinen Stürmer X oder meinen Verteidiger Y in einem halben Jahr.
Das heißt, um sie sportlich, aber auch wirtschaftlich abzusichern, dürften Fußballclubs künftig noch jüngere Spieler transferieren.
Ueli Reist. Ägypten ein Jahr nach Revolutionsausbruch, das ist Tagesgespräch mit Einschaltungen nach Kairo. Hier gleich nach den neuesten Schlagzeilen mit Andi Lüscher.
In der ägyptischen Hauptstadt Kairo haben sich zum Jahrestag der Revolution tausende Menschen auf dem Tahrir-Platz versammelt. Die Demonstranten fordern laut Medienberichten, dass der oberste Militärrat seine Macht abgebe. Der Thurgauer SVP-Politiker und Anwalt Hermann Ley tritt aus der Justizkommission des Kantonsparlaments zurück. Hintergrund ist eine Strafuntersuchung gegen den 39-Jährigen. Er soll im Fall Hildebrand gestohlene Bankdaten manipuliert und weitergegeben haben. Der Bundesrat lehnt die sogenannte Cleantech-Initiative ab. Der Bundesrat argumentiert, sein Vorschlag zur Energiestrategie 2050 erfülle die Zielsetzungen der Initiative weitgehend.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.